Willkommen bei einem MENA-Talk mit Dr. Raimund Fastenbauer und vor allen Dingen über Dr. Raimund Fastenbauer, dem langjährigen Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Raimund, dein Leben ist sehr stark geprägt von einem langjährigen Engagement gegen Antisemitismus. Wann wurdest du persönlich in deinem Leben das erste Mal mit Antisemitismus konfrontiert?
Um die Frage zu beantworten, muss ich etwas weiter zurückgreifen in meine Familiengeschichte. Ich komme aus einem Wiener bürgerlichen Haus, wo es im Verwandtschafts- und Bekanntenkreis Juden und Nichtjuden gegeben hat. Aber das Thema Judentum und in weiterer Folge auch Israel war irgendwie tabu, darüber wollte man nicht reden. Ich würde es analytisch so versuchen zu erklären, dass die Überlebenden, die Betroffenen demoralisiert waren und darüber nicht reden wollten. Und diejenigen, die, so viel ich weiß, zwar keine Täter waren, aber sozusagen Mitläufer oder Wegschauer, wollten auch schon nicht darüber reden. Mein Vater hat eine interessante Lebensgeschichte. Er ist schon nach seinem Studium in den 30er Jahren in die Schweiz gegangen. Dort haben ihm die guten Schweizer nach einiger Zeit die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert und er ist dann weiter nach England. Er war Briefmarkenhändler. Ist dort geblieben bis 1939, schon nach dem Anschluss. Und nachdem seine Mutter schwer erkrankt ist, wollte er sie in Wien besuchen.
Also wann ist er nach England gegangen? In welchem Jahr?
Das müsste gewesen sein, 1935.
Ah, verstehe.
Seine Mutter ist schwer krank geworden, er wollte sie besuchen. Hat aber sozusagen schon vorausgesehen, wie sich die politische Lage entwickelt, dass möglicherweise Krieg in der Luft ist. Und er hat mit seiner Verlobten, die in England geblieben ist und für die britische Spionageabwehr gearbeitet hat, für MI5, ein Codesystem ausgearbeitet, mit dem er über Freunde in Portugal mit ihr in jedem Fall weiter in Kontakt hätte sein können. Wie er befürchtet hat, ist es passiert, er konnte dann nicht mehr zurück. Krieg ist ausgebrochen und er wurde eingezogen zur deutschen Wehrmacht. Nicht sozusagen in eine Kampfeinheit, weil er war sozusagen rassisch und politisch nicht verlässlich.
Aber dein Vater war kein Jude? Halachisch.
Halachisch glaube ich nicht. Aber es hat da verschiedene sozusagen ungeklärte Dinge gegeben in der Herkunft, eine Adoption und alle möglichen
Dinge. Also darum Dinge. Diese Unzuverlässigkeit.
Und ja, er ist geworden ein sogenannter Bausoldat. Das ist mit der Zeit dann geworden zu einer Schwerarbeit. Also die sind eingesetzt worden, weil das eben rassisch unzuverlässige und politisch bedenkliche waren zur Errichtung von Flughäfen, zur Errichtung von Minenfeldern und man hat denen ja sowieso keine lange sozusagen Lebensdauer gegeben. Mein Vater hatte das Glück, dass er jemand aufgefallen ist von der deutschen Abwehr, weil dort hat es auch bekanntlich einige Nazi-Gegner gegeben. Canaris ist ja dann auch hingerichtet worden. Der hat ihn sozusagen zu sich geholt wegen seiner Fremdsprachenkenntnisse und seine anderen aus dieser Einheit sind dann alle umgekommen. er ist dann bei der nächstmöglichen Gelegenheit ist er desertiert und ist übergelaufen zu den Alliierten. War auch für ihn zuerst nicht einfach, weil verfolgt hin und her ist schön, aber er ist immerhin Angehöriger einer
feindlichen Armee
gewesen. Die Engländer, da hat möglicherweise seine Verlobte aus England auch nachgeholfen, haben ihm sozusagen weitergereicht zu den Franzosen, die nicht so genau waren in diesen Dingen, und er ist dann Dolmetscher gewesen bei den Franzosen und ist mit den Franzosen dann eingezogen in Innsbruck, wie Innsbruck von der österreichischen Widerstandsgruppe übergeben worden ist den Alliierten. Das sozusagen, um ein bisschen versuchen zu erklären, dass mein Hintergrund, sagen wir, Multikulti gewesen ist. Meine Mutter später hat Witz gemacht, hat gesagt, man muss aufpassen und über gewisse Dinge soll man nicht so viel reden, weil die Deutschen haben meinen Vater gehalten für einen englischen Agenten und die Engländer haben gehalten für einen deutschen Agenten.
Deine Mutter ist die Verlobte deines Vaters?
Nein, nicht geworden, das ist auseinandergefallen, ist jemand anderer. Wie ich auf diese Sachen draufgekommen bin, weil mein Vater hatte das sozusagen tagebuchmäßig niedergelegt, habe ich mir zuerst gedacht, ja, toller Mann, der hat das sicherlich der große Spion gewesen bei den Deutschen für die Engländer. Aber in Wahrheit stimmt alles natürlich nicht. Wenn ich ihn charakterisieren würde, würde ich eher sagen, er war sozusagen ein Soldat Schweig, der sich halt versucht hat, da irgendwie durchzuwursteln. Wie ich schon gesagt habe, im Familien- und Bekanntenkreis hat es Juden und Nichtjuden gegeben. Ich erinnere mich da an einen, was ein sehr symptomatischer Fall ist. Der Vater vom Ernst hat er geheißen. Da wurde uns gesagt, ja, am Freitagabend kann er nicht dabei sein, kann er nicht zu uns kommen. Da hat er immer seine Tarockrunde, ja. Nach einiger Zeit bin ich draufgekommen, er hat nicht seine Tarockrunde gehabt, sondern er ist im Stadttempel gegangen. Aber niemand wollte darüber reden. Judentum und Shoah war sozusagen kein Thema.
Das heißt, du bist auch nicht traditionell jüdisch aufgewachsen?
Überhaupt nicht. Entschuldige, ich bin geschickt worden zu den Schulbrüdern in die Schule. Davon habe ich jetzt noch sozusagen ein Leiden, eine Allergie, wenn bei mir eine Fronleichnamsprozession vorbeizieht und da wird viel mit Weihrauch herumgewachelt, wird mir schlecht. Also ich vertrag nicht Weihrauch, wenn man mir das vor die Nase halte. Aber nichtsdestoweniger hat mich das interessiert, weil das so irgendetwas Geheimnisvolles, Verbotenes gewesen ist in der Familie. Sehr beeinflusst haben mich zwei Vorfälle, zwei Dinge. Das eine war, da war ich 15, das war 1965, habe ich einen Termin gehabt beim Zahnarzt und bin gegangen zum Zahnarzt, hat seine Ordination gehabt in der Krugerstraße und habe ich Schreierei gehört von Richtung der Oper. Ja. Bin natürlich hingegangen und war mittendrin in den Auseinandersetzungen um den antisemitischen Welthandelsprofessor Borodajkiewicz. Und dort habe ich sozusagen Studenten, offensichtlich Burschenschafter gesehen und gehört, hoch Auschwitz schreien. Ja. Habe ich zu Hause erzählt und da hat auch mein Vater ein bisschen mehr dann heraus erzählt aus dieser Zeit Und ich habe immer gesagt, na, warum habt ihr mir nicht früher mehr erzählt darüber? War die Antwort von meiner Mutter, ja, also wir wollten unseren Kindern und Enkelkindern ersparen, sozusagen, was dein Vater in dieser Zeit mitgemacht hat. Und daher wollte man nicht darüber reden.
Bist du oder hattest du zu dieser Zeit Zeitgeschichte in der Schule gelernt?
Nein, Zeitgeschichte hat bei uns geendet.
Erster Weltkrieg wahrscheinlich. Hm?
Genau genommen 1923. Was war 1923? Damals hat man noch mehr auf Jahreszahlen Wert gelegt als heute. 1923 war die Machtergreifung von Kemal Atatürk in der Türkei. Das haben wir gelernt, aber Erste Republik, obwohl es war ein bisschen war, was sozusagen drinnen im Buch, aber wirklich gelernt haben wir das nicht und Nazizeit natürlich schon überhaupt nicht. Ein, zwei Jahre nach dieser Geschichte Borodjakiewicz hatte ich etwa ein anderes interessantes Erlebnis mit einem Onkel, der war eigentlich mein Lieblingsonkel bis zu dieser Zeit. Und da ist das Gespräch draufgekommen auf Simon Wiesenthal. Und der hat sich furchtbar aufgeregt, Simon Wiesenthal, dass das ein Mörder ist, weil er hat seinen Schulkollegen am Gewissen. Was ist das gewesen für eine Geschichte? Das war die Geschichte von einem KZ-Arzt Babor, der nach seinem Medizinstudium gegangen ist zur SS. War dann in verschiedenen Konzentrationslagern, wo er Gefangene sozusagen getötet hat mit Spritzen. Nach dem Krieg, wie man ein bisschen auf die Schliche gekommen ist, ist er verschwunden und ist gegangen nach Äthiopien. Ist in Äthiopien Leibarzt geworden von Kaiser Haile Selassie und man wollte ihn dort verkuppeln mit irgendeiner schwarzen Prinzessin und das war aber seinen Eltern in Österreich nicht recht. Er soll gefälligst eine ordentliche Weiße heiraten. Die haben eine Anzeige geschaltet im Kurier. Auslandsösterreicher, gut situierter Auslandsösterreicher, sucht Partnerin. Ja. Haben sich mehrere gemeldet und in nähere Auswahl ist dann eine Dame von Linz gekommen. Ja. Gut, die Dame von Linz fährt nach Äthiopien. Kommen sich näher und einer findet vom anderen etwas heraus. Sie findet heraus, dass das ein SS-Verbrecher ist und er findet heraus, diesen Zufall muss man sich auf der Zunge herausgehen lassen, dass seine Jüdin ist aus Linz. Ja? Also da kann man nur sagen, da hat jemand anderer mitgespielt in dieser Kombination, weil die Wahrscheinlichkeit bei den wenigen Juden, die es gegeben hat um diese Zeit in Linz, dass so jemand dann in Äthiopien einen Nazi-Verbrecher findet, sehr unwahrscheinlich. Ja, also das hat dann hat's gegeben eine verbale Auseinandersetzung. Sie ist nach Österreich zurück, ist gegangen zu Simon Wiesenthal und Simon Wiesenthal hat gemacht Pressekonferenz, man hat gefordert die Auslieferung und so weiter. Holland hat auch gefordert die Auslieferung, ich weiß es nicht warum, wahrscheinlich hat er dort auch irgendwas angestellt. Und das Ende ist dann gewesen, dass er Selbstmord begangen hat und sich am Ufer des Nils sozusagen eine Kugel in den Kopf gejagt hat und das so dargestellt hat, wie wenn er ermordet worden wäre. Und die Krokodile haben ihn dann
gefressen.
Gefressen.
Aber es ist doch ein schönes Ende, ne?
Ein schönes Ende,
wenn ein Nazi eigentlich an seinem eigenen Rassismus zugrunde
ja,
geht
ja, ja,
und noch dazu von der Mutter verpfiffen wird, unwissentlich.
Wunderbare Geschichte. Ja. Und sie geht noch weiter. Ich habe mit dem Onkel von mir natürlich eine Diskussion dann gehabt, hat gesagt, meine Meinung war, bravo, der Wiesenthal hat ihn umgebracht. Wenn ich was zu kritisieren gehabt hätte am Wiesenthal, wäre es im Übrigen ganz was anderes gewesen. Dass er vertraut hat auf die österreichische Justiz und eben solche Leute zur Justiz gebracht hätte, wo sie dann in der Regel freigesprochen worden sind. Und ich habe zufälligerweise bei diesen Gesprächen auch gehört, ja, dieser Babur hat eine Tochter und die fährt immer nach Norditalien und dort hat sie ein Konto von ihrem Vater. Und dort hebt sie sozusagen Geld ab. Habe ich mir gedacht, das ist vielleicht eine interessante Geschichte und man sollte das den Wiesenthal mitteilen, dass dort gibt es irgendein Konto mit Nazi-Geld. Ich habe mich zuerst natürlich nicht getraut, Simon Wiesenthal, das war sozusagen jemand, habe angerufen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 16. Habe in der Kultusgemeinde angerufen. Ich möchte sozusagen den Simon Wiesenthal sprechen. War mir sehr unfreundlich am Telefon. Ich glaube, erstens, das habe ich ja später herausgekriegt, weil der Simon Wiesenthal in Opposition gewesen ist zur Führung der Kultusgemeinde. Und vielleicht hat man auch angenommen, da ruft wieder irgendjemand an, der den Wiesenthal beschimpfen will. Also ich habe es mehrmals versuchen müssen, zum Schluss dann ist mir gegangen, war ich erfolgreich, bin dann zu ihm gegangen in sein Büro. Ich muss sagen, er war sehr, sehr freundlich, hat mir gezeigt, ja, da hat er hat so Laden gehabt, auf, nicht wie man es heute geordnet hätte, vielleicht in Aktenordner. Es war nicht sehr geordnet, alles hat mir das gezeigt. Ich habe ihm erzählt, die Geschichte mit Babur. Ich habe gesagt, ja, das ist sehr wichtig, sehr interessant, was Sie mir da erzählen. Wir werden dem nachgehen. Ich glaube, in Wahrheit hat er das gewusst. Und ja, und ich habe mich sehr gut gefühlt, habe ich was erreicht. Und um das abzuschließen, Jahre später, wie ich von Israel zurückgekommen bin, da muss ich vorher noch was anderes dann erzählen, bin ich dem Wiesenthal wieder begegnet bei irgendeiner Veranstaltung in der Kultusgemeinde und er ist gleich auf mich zugegangen und hat gesagt, na, ich habe mir damals gleich gedacht, bei dir ist irgendwas auch was Jüdisches dran, aber wegen mir hättest du das nicht machen müssen und hat gezeigt auf mein Kappel. Weil wir brauchen auch anständige Goyim und jetzt ist einer weniger. Wie bin ich dann, wie ist bei mir weitergegangen? Ich habe mich in der Mittelschulzeit dann mehr oder weniger autodidaktisch, damals hat es noch kein Internet gegeben, mit Hebräisch und Latein mir angelernt von Büchern. Habe auch schon begonnen, Vorlesungen in Judaistik bei Professor Schubert zu besuchen und wollte immer nach Israel fahren. Meine Eltern waren dagegen, haben gesagt, kommt nicht in Frage. Und Schubert hat mich dann aufmerksam gemacht, ja, vielleicht kann der Otto Probst helfen.
Schubert war Judaistikprofessor.
Vielleicht kann der Otto Probst helfen, der war Präsident der österreichisch-israelischen Gesellschaft. Der Name war mir bekannt, weil er sozusagen quasi ein Onkel von mir war. Nicht wirklich ein Onkel, sondern ein Mann von einer Tante, aber es hat immer geheißen, der Onkel Otto. Auch eine interessante Persönlichkeit. Ist als politischer Häftling selber im KZ gewesen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht wo, aber Sachsenhausen oder so wo. und hat das überlebt und ist dann Zentralsekretär der SPÖ geworden. War übrigens mit der Linie Kreisky bezüglich Israel überhaupt nicht einverstanden, hat das aber irgendwie heruntergeschluckt, solange er es ausgehalten hat. Und wie man ihn dann abgelöst hat als Zentralsekretär, hat er sozusagen als Trostpflaster bekommen, den dritten Präsidenten des Nationalrats. Er war mir...
Also Israel war praktisch der Nebenwiderspruch.
Ja, er hat mir sozusagen, ich ja, bin zu ihm hingegangen, er hat mir dann speziell geholfen, seinem Stipendium in Israel, und hat mir auch den Flug gezahlt. Damals waren das noch sehr teuer Flüge, also nicht so heute wie ein paar Euro. Und ja, und ich habe dann in Israel Hebräisch gelernt bin dann wieder zurückgekommen. Ich war 72, 73 war ich in Israel, 73 bin ich wieder zurück nach Österreich, habe dann Judaistik studiert und gleichzeitig Welthandel, weil mir klar war, Judaistik, davon kann man nicht leben, sondern das war eher zur Selbstverwirklichung, und war dann längere Zeit in einer Privatbank, in einer jüdischen Privatbank in Wien, und bin dann geworden auch Mandatar in der Kultusgemeinde für die orthodoxe, also für die streng religiöse Fraktion, und dann hat man mich gewählt zum Generalsekretär, was ich 13 Jahre hindurch geblieben bin.
Das heißt, du hast mit dem Judentum, abgesehen von deiner Herkunft, von der du ja sehr lange nicht wirklich Bescheid gewusst hast, keine besonderen Berührungspunkte gehabt, sondern bist erst über den Antisemitismus, hast dich angefangen, für das Judentum zu interessieren und bist dann auch gleich in die Tiefe gegangen, dich damit zu beschäftigen.
Einerseits Antisemitismus.
Also ich meine, diese Borodakewitsch-Geschichte und so.
Ja, auch sozusagen durch die Verleugnung und die Nichtbeschäftigung, das Nichtbeschäftigen-Wollen in der Familie mit dieser Thematik Judentum, Shoah, das war für einen Halbwüchsigen sozusagen etwas Verbotenes, etwas Verborgenes, aber deshalb umso mehr interessant.
Was natürlich eine Gemeinsamkeit ist von Nachkommen aus Opfer- und aus Täterfamilien. Ja. Aus anderen Gründen, aus anderen Motiven. Aber im Prinzip ist es genauso. Bist du ein transzendentaler Jugendlicher gewesen? Hast du ein Talent gehabt für Religion? Oder war es einfach eine bewusste Entscheidung, dich der jüdischen Religion auch zuzuwenden?
Na, ich war religiös sicherlich interessiert. Ich habe auch in meiner Mittelschulzeit, ich kann mich erinnern, habe ich mich sehr damit beschäftigt, sozusagen der historischen Wahrheit, etwa in Bezug auf die Gestalt Jesu, sozusagen mich der anzunähern. So vermessen bin ich gewesen. Kann mich erinnern, verschiedene Bücher gelesen von Deschner und von Karl Meitschel, kann mich erinnern, war eines. Und habe auch viel gelesen sozusagen von christlichen Theologen, und mir ist das so ein bisschen vorgekommen, dass der eine Theologe das in Frage stellt, der zweite Theologe stellt das in Frage, und wenn man das Ganze sozusagen nimmt zu einem Potpourri, kommt sozusagen wenig heraus, dass etwa die christliche Behauptung, dass Jesus eben der biblische Messias gewesen ist,
untermauert
hätte. Dieses diese kritische Einstellung, die ich eben, sagen wir, zum Neuen Testament gehabt habe, habe ich aber im Alten Testament überhaupt nicht, die ist bei mir überhaupt nicht aufgekommen, weil das eben sehr weitgehend doch beruht auf historischen Fakten, die man meinetwegen religiös oder nicht religiös interpretieren kann. Meine Interpretation ist eine religiöse gewesen. Aber glaubensmäßig war das für mich kein Problem und das war eben dann die Linie, die ich gegangen bin.
Wir haben ja mehrmals erwähnt, dass du 13 Jahre lang Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde gewesen bist. Was ist denn genau die Aufgabe der IKG? Und was ist die Aufgabe des Generalsekretärs? Kannst du uns ein bisschen in die Strukturen der jüdischen Gemeinde einführen, insbesondere auch, was die politische Repräsentanz innerhalb der Gemeinde, die Legitimation der IKG für die Gemeinde betrifft?
Ja, die Kultusgemeinde ist die Vertretungsbehörde sozusagen der Juden in Österreich. Ursprünglich sozusagen eine Vertretung einer Religionsgemeinschaft. Wir könnten jetzt eine längere Diskussion auch natürlich darüber führen, wie man Judentum definiert.
Das machen wir jetzt nicht, weil unsere Zeit schon fast zu Ende ist.
Judentum ist ja eben nicht nur Religionsgemeinschaft. Die jüdische Gemeinde umfasst Juden aller möglichen Schattierungen, von strenggläubig bis atheistisch. Und sie wählen in demokratischer Weise alle 5 Jahre einen Vorstand mit einer Wahlbeteiligung von etwa 65-70%.
Wie viele Mitglieder hat die IKG ungefähr?
Hat jetzt etwa 8.000 Mitglieder.
Das ist plus minus die Anzahl der jüdischen Bevölkerung in Österreich.
Naja, so ein bisschen weniger, aber die Anzahl der jüdischen Bevölkerung ist vielleicht etwas höher. Ich würde sie schätzen so zwischen 11.000 und 12.000, weil nicht alle auch Mitglieder sind der Kultusgemeinde. Und
was macht der Generalsekretär?
Der Generalsekretär ist der höchste Verwaltungsbeamte oder Verwaltungsdirektor und verantwortlich für die Administration der Kultusgemeinde von, da gibt es im Übrigen zwei Generalsekretäre, einen für den religiös-politischen Bereich und einer für den wirtschaftlichen Bereich. Also in meinem Falle für die religiösen Belange, für das Sozialwesen, für den politischen Bereich.
Dazu gehört auch Schutz der Synagogen, Kindergärten, gehört auch Gräberpflege, diese Dinge.
Es gehört natürlich auch die Sicherheit dazu, die leider bei uns einen sehr großen Budgetanteil hat, aus naheliegenden Gründen.
Dann bedanke ich mich fürs Gespräch.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.